Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Die Bilder vom Sturm auf das Kapitol, die haben die ganze Welt, mit Ausnahme der militanten Trump-Anhänger, schockiert. Es sind seltsame Bilder. Männer mit Hörnern und Fellen, Südstaatenflaggen und Tarnanzügen. Chaos und Zerstörung auf der einen Seite, auf der anderen friedliche, fast ehrfurchtsvoll Besichtigende in den Räumen des Parlaments. Eine Menschenmenge dort, wo in 2 Wochen der neue Präsident Joe Biden seinen Eid ablegen wird. Hilflose Polizisten auf der Flucht vor dem Mob. Und Randalierer triumphal auf dem Stuhl der Kongresssprecherin Nancy Pelosi. Ich habe vor der Sendung den Bildwissenschaftler Horst Bredekamp gefragt, ob uns diese Bilder etwas erzählen über Amerika und über das Selbstbild der Randalierer und ob das möglicherweise auch kalkulierte Bilder sind, die eine Botschaft haben.
Bei jedem Sturm dieser Art wird man vermutlich nicht in erster Linie an eine Planung denken. Vieles wird spontan entstanden sein und trotzdem aber wird man sagen können und wohl auch müssen, dass diese Erstürmung nicht ohne Systematik war. Und dazu gehören verschiedene Situationen, die sich ergeben haben. Für mich überraschend das lange Verharren, stundenlange Verharren auf der Treppe. Dann die Mischung zwischen ordentlichem Verhalten, also zwischen Barrieren, zwischen Tauen, die gespannt wurden. Dann die Zerstörung, aber das Allerentscheidende, die Bereitwilligkeit, das Gesicht zu zeigen und sich selbst, denn jeder weiß, dass es eine Insurrektion ist, nicht ein Hoheitsverbrechen, kann man sagen, das Kapitol zu stürmen, dass sich die Gesichter zeigten und dass fast jeder eine Kamera in der Hand hatte, mit dem er gefilmt hat. Das sind die 4 Komponenten, die für mich das Überraschendste waren.
Beginnen wir mal mit der Treppe. Das Verharren auf der Treppe, das lange Verharren, sagen Sie, ist dann tatsächlich auch ein symbolischer Akt gewesen?
Für meinen Begriff ja. Und dies insbesondere, obwohl es so unauffällig schien. Das Kapitol ist gewiss die unübertreffbare Verkörperung von Demokratie in der Idee, geschaffen von Jefferson, der Washington nach dem Modell von Karlsruhe, dem Stadtplan geplant hat, rational, dann das Pantheon aus Rom, das Kapitol, der Name von Rom als antike Republik und die griechische Formsprache, die er von Winkelmann hatte, also Kunst des Altertums. Freiheit, Antike, verkörpert in diesem Gebäude, das auch als Skulptur über der Kuppel die Freiheit und einen Spruch besitzt, der eben auf das anspielt, was Sie gerade sagten, e pluribus unum. Aus vielen, aus einer Variabilität wird das eine. Und das erinnert an die Inauguration der Präsidenten, wo vor dem Kapitol die amerikanische Nation in Repräsentanten zusammenkommt, sodass hier ein Gesamtkörper entsteht, der umspringt in Unum, in den neuen Präsidenten, e pluribus, also aus der Gemeinschaft das eine. Und dass diese Situation, die ein Inauguralakt ist, also ein Eröffnungsakt, ein Schöpfungsakt für eine neue Präsidentschaft, nun genutzt wird, um zum Medium eines Aufstandes zu sein, das ist für meinen Begriff die vielleicht tiefsitzendste Anmaßung, die hier geschehen ist, und wir werden uns in 14 Tagen daran erinnern, wenn wir den neuen Präsidenten sehen vor dieser dann geordneten Gemeinschaft.
Sie haben die merkwürdig auseinanderfallenden Bilder auch genannt. Auf der einen Seite hatte das ja etwas, das an Abenteuerfilme vielleicht erinnert. Das kennt man eigentlich fast nur aus der Fiktion, wie da die Mauer des Kapitols erklettert wurde oder mit einem Absperrgitter eine Tür eingerammt. Das sind doch irgendwie Motive des Heroischen, wenn auch eher für die Leinwand konzipiert. Und auf der anderen Seite die Menschen, die dann durchs Kapitol gezogen sind, sich innerhalb der Absperrbänder aufgehalten haben, so als wären sie Touristen und sogar ein bisschen desorientierte Touristen, die da eine Art von Besichtigung vornehmen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Bildwelten, die da zusammenkamen.
Ja, das spiegelt die Bipolarität, also das in sich Gespaltene dieses Sturmes. Die einen, die sagten, wir sind reguläre Bürger dieses Landes, die sich das Recht nehmen, den Ort, in dem sie selbst regiert werden, auch zu begehen, also ordentlich sozusagen und symbolisch in Besitz zu nehmen, was ihnen sowieso gehört. Die zweite Komponente ist die zerstörerische. Und dort wirkt eben das Erstaunliche, dass im Moment des Bewusstseins, dass natürlich jeder Akt einer Zerstörung, eines Eindringens in die Räume der Senatoren, ein Hoheitsrecht hier verletzt wird, die Menschen Bilder machen, die Personen Bilder gemacht haben und auch ihre Gesichter gezeigt haben. Das deutet alles auf eine vielleicht spontane, aber dann doch systematisch zu verstehende Bereitschaft, etwas von sich zu geben. Sie erwarten alle eine Strafe. Aber diese Strafe wirkt wenig gegenüber dem, dass man Bild geworden ist in einer aus ihrer Sicht heroischen Tat. Und das ist ein langer Prozess, der seit 20 Jahren zu beobachten ist, mindestens, dass Taten durch Bilder ersetzt werden oder Taten begangen werden, um Bilder zu werden, damit die eigene Identitätsstiftung als Person oder als Gruppe funktioniert. Und das ist vielleicht das Erstaunlichste, dass in Zeiten, in denen alles virtuell zu werden scheint, die Beglaubigung des Bildes als Wahrheit immer stärker wird und auch der Drang dazu immer stärker wird, handfeste Bilder, Statuen zu umkämpfen, vielleicht zu stürzen, umzuwandeln, wie man das gesehen hat, nicht im Kapitol. Aber vor allem in den virtuellen Bildern das Moment des Augenblicks einzubringen und auch von sich selbst, um das, was dort abläuft, wirklich als eine Wahrheit darzustellen, mit der sich die Person identifizieren kann, um im Bild wirklich zu werden und zu bezeugen, was sie getan haben. Und das ist ein Phänomen seit mindestens 20 Jahren, begonnen mit dem Terror von Al-Qaida, der eben Verbrechen begangen, damit die Taten Bilder wurden.
Es ist ja auffällig gewesen, dass auch offensichtlich der Bezug gesucht wird zur amerikanischen Geschichte. Sie haben auch historische Kostüme getragen zum Beispiel. Ganz berühmt geworden ist inzwischen Jake Angeli. Das ist der sogenannte Schamane der QAnon-Bewegung. Mit einem Büffelfell und Speer ist der ins Kapitol eingedrungen. Wir haben Cowboyhüte gesehen, Südstaatenflaggen. Das ist eine eigenartige Vermischung, weil hier doch offensichtlich, ja fast hat man das Gefühl, der Bürgerkrieg rückgängig gemacht werden soll visuell und so getan werden soll, als ob die Südstaaten die Unabhängigkeit Amerikas erreicht hätten.
Ja, das ist natürlich eine Reaktion auf die Cancel Culture, die Bilderstürme an den Generalen der Südstaatenarmee, der zahlreichen Bilderstürme, die Black Lives Matter Bewegung sich haben ereignen lassen. Hier tritt ja geradezu irrsinnigerweise eine im eigenen Bewusstsein geschlagene Kultur auf und bemächtigt sich über das Bild etwas, was zu dem eigenen gehören sollte, aber als Feind wahrgenommen wird. Man muss sich das klar machen. Die Beine auf dem Schreibtisch von Pelosi ist dieselbe Haltung wie der amerikanische Soldat, die Beine auf dem Luxustisch des Palastes von Hussein. Das ist die Tiefe des Zerwürfnisses, das sich hier zeigt.
Diese Bilder, die jetzt mittlerweile um die Welt gegangen sind, werden die uns in Erinnerung bleiben? Werden die Teil des Gedächtnisses werden wie andere wichtige Bilder anderer wichtiger Ereignisse?
Es sind Versuche, über die Bildproduktion eine Identität zu finden. Und ich denke, der 6. Januar wird sich wie 9/11 als 6/1 in das Gedächtnis prägen. Und es könnte der erste Bildproduktionsaufstand gewesen sein.
Der Bildwissenschaftler Horst Bredekamp über Bilder, die das gezeigte Ereignis an Bedeutung übertreffen. Eine Art Instagram-Aufstand, möglicherweise ein bildhistorischer Wendepunkt. Vor einem grundlegenden historischen Wandel stehen auch die Städte. Die Großstädte erleben ein massives Wachstum, der Immobilienmarkt boomt, die Qualität der Architektur und auch die des Lebens in den Städten aber scheint eher abzunehmen. Ein Thema also für unsere Reihe Innovationsmotor Kultur, denn von Architekten und anderen Kreativen werden längst zukunftsweisende Konzepte entwickelt. Einer davon ist Philippe Boutelier, der Kopf einer ganz neuen Stadt, die in den nächsten Jahren in Berlin entstehen soll, auf dem Gelände des Flughafens Tegel. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was denn diese Stadt unterscheiden wird von denen, in denen wir heute leben.
Was wir versuchen, ist erstmal ein gutes Stück Stadt zu bauen, das sich relativ nahtlos einfügt in den Rest der Stadt. Wenn man etwas genauer hinguckt, dann sieht man die Unterschiede, dass dort nämlich im Inneren keine Autos mehr sind, vor allem keine Parken, dass wir ganz viel Holzbau benutzen, das wird das größte Holzbauquartier der Welt, dass wir keine Kanalisation im Sinne einer Regenwasserentwässerung haben, sondern das ganze Regenwasser im Quartier halten, dass alles begrünt sein wird. Wir wollen die Biodiversität so in die gebaute Umwelt einbauen, dass sie hinterher höher ist als vorher. Und so pirschen wir uns nach und nach Planungsschritt für Planungsschritt an das ran, was man heute eigentlich idealerweise in einer modernen, neuen, ökologisch anspruchsvollen und sozial ausgewogenen Stadt machen sollte.
Ja, ich finde, das ist schon eine ganze Menge, was diese Stadt unterscheidet von den Städten, in denen wir heute leben, so wie Sie das schildern. Also das klingt auch nach mehr Lebensqualität mit mehr Grün in der Stadt zum Beispiel. Das ist für die Städte ja im Augenblick eine große Herausforderung, die sozusagen auf mehreren Feldern gleichzeitig auf sie zuläuft. Das Wachstum habe ich angesprochen. Wir haben aber auch die Digitalisierung, die überall mitspielt und die Innenstädte stark verändert. Onlinehandel ist da so ein Stichwort, aber auch Homeoffice. Wir haben den Klimawandel. Das ist im Augenblick ziemlich viel, was auf die Städte zuläuft, aber es ist ja vielleicht auch eine Chance, sowas wie Urbanität und Lebensqualität in der Stadt neu zu gestalten.
Und genau darum geht es. Wir kommen aus einem Verständnis von Stadt, das stark geprägt wurde durch die soziologischen und stadtplanerischen Ideen des letzten Jahrhunderts. Als modern empfand man das, was durch das Automobil definiert war, das, was dann auch von Le Corbusier und anderen vorangetrieben wurde, nämlich die funktionale Stadt. In der funktionalen Stadt hat man die Funktionen der Stadt getrennt voneinander. Also im einen Teil hat man gelebt, gewohnt, im anderen Teil hat man gearbeitet. Man wollte auch die Bevölkerung natürlich schützen vor der dreckigen Industrie. Und jetzt gibt es weltweit eigentlich eine Bewegung, genau diesen Prozess umzukehren und zu sagen, nicht mehr das Auto steht im Zentrum, sondern der Mensch, der Fußgänger, der Fahrradfahrer. Und eigentlich müsste man doch alles auch zu Fuß machen können. Warum können wir die Funktionen nicht wieder zusammenbringen? Und darum geht es im Kern.
Derzeit verhindert sowas in den Innenstädten auch die Gesetzgebung, dass nämlich die Funktionen da gemischt werden, so wie Sie es sagen, damit man auch zu Fuß zum Beispiel den Arbeitsplatz erreichen kann. In den Kerngebieten der Städte, da dürfen Wohnungen nur 35% der Nutzung ausmachen. In der Zukunft, wenn wir jetzt auch mal auf die Innenstadt gucken, was da passiert, wird wahrscheinlich der Handel weniger werden durch den Onlinehandel. Es wird wahrscheinlich auch weniger Büros dort geben, weil viele Leute eben dezentral arbeiten, was wir gerade lernen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie wären denn die Nutzungen, wenn man sie jetzt in die Zukunft denkt, idealerweise verteilt in der Stadt? Alle an einem Ort?
Ja, ist die Antwort. Also man würde es idealerweise alles zusammenführen. Fabrikation heute bedeutet ja auch nicht mehr notwendigerweise Lärm. Ziel, wenn wir Lebendigkeit haben wollen und kulturelle Vielfalt und Mischungen, das bunte Miteinander, was wir so schätzen an der dichten Stadt, dann müssen wir tatsächlich nochmal neu darüber nachdenken.
Der andere Punkt ist die Lebensqualität. Fußgänger wissen eigentlich gar nicht, wohin sie sollen, wenn sie mal raus wollen. Viele Flächen sind inzwischen privatisiert, weil die klammen Kommunen ihre Grundstücke verkauft haben. Und da darf man dann auch vielleicht nur sitzen, wenn man auch was trinkt oder isst. Das ist nicht besonders schön.
Richtig. Und das kommt natürlich aus einer Philosophie heraus, die das Grundstück an sich als ein Wirtschaftsgut betrachtet. Wir als Stadt haben eine andere Verantwortung, nämlich diesen öffentlichen Raum neu zu definieren, so zu definieren, dass er auch dem allgemeinen Wohl dient. Und dieses allgemeine Wohl, was das eigentlich ist, das befindet sich in einer neuen Deutung jetzt. Und das ist ein Teil des Konfliktes, den wir erleben im Verkehrsbereich, also zwischen Autos und Fahrrädern. Aber das geht auch in andere Bereiche rein, nämlich in die Funktionsmischung. Was passiert eigentlich in den Erdgeschosszonen? Muss das immer kommerziell sein oder hat man da nicht auch eine höhere soziale Verantwortung? Und das ist ein Diskurs, der wird jetzt aufgenommen.
Nun kann nicht jeder wie Sie eine ganz neue Stadt bauen, sondern er muss irgendwie mit dem arbeiten, was vorhanden ist und zum Teil dann eben auch mit der Misere, die da vorhanden ist. Was wären denn Schritte, die dann so Kommunen wie München oder Hamburg, Köln und Düsseldorf unternehmen könnten, um auf dem Weg ein Stückchen voranzukommen?
Es gibt ja, sag mal, grundsätzlich gäbe es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre zu sagen, wir versuchen als öffentliche Hand so viel zurückzukaufen, wie wir können. Dagegen spricht leider gerade der Zyklus. Das heißt, die Grundstücke sind zurzeit maximal teuer und die öffentliche Hand ist nicht mit Wohlstand gesegnet. Diese Herausforderung kennen wir. Die zweite Möglichkeit ist, was wir haben an öffentlichem Raum, neu zu verteilen. Und das ist das, was ich eben meinte, dieser Verteilungsdiskurs, der findet im Augenblick statt. Und das führt auch zu Konflikten. Das erleben wir hier in Berlin, wenn die Friedrichstraße plötzlich gesperrt wird, wenn auch nur temporär für Autos und nur noch für Radfahrer und Fußgänger zur Verfügung gestellt wird. Dann gibt es natürlich erboste Proteste in dem Maße, wie Parkplätze wegfallen und eben für andere Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Gibt es erboste Anwohner, die ihr Auto nicht mehr parken können und abends dann, weiß ich, 20 Mal um den Block fahren müssen. Das sind Zielkonflikte, mit denen wir uns auch in einem gesellschaftlichen Diskurs auseinandersetzen müssen.
Philippe Boutelier über die Herausforderungen der Städte und wie sein Projekt einer neuen Stadt in Tegel dafür Impulse liefern kann. Die Runde Ecke in Leipzig ist ein Gedenkort, denn dort war zu DDR-Zeiten die Stasi-Zentrale. Und seit 1989 erinnert eine Ausstellung darin an die friedliche Revolution. Um die allerdings wird aktuell gestritten, denn nach Meinung externer Fachleute ist die Ausstellung hoffnungslos veraltet und selbst ein Fall fürs Museum. Betrieben wird das Haus von einem Trägerverein und dessen Mitglieder bleiben offenbar gern unter sich und wehren sich gegen die Einmischung von außen. Henry Bernhard aus Leipzig über einen Kampf um die Deutungshoheit über die DDR-Vergangenheit.
Die Runde Ecke in Leipzig ist ein zweifaches Monument. 40 Jahre lang saß in dem massiven Eckgebäude am Leipziger Ring die Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit. Am 4. Dezember 1989 wurde es von Bürgerrechtlern besetzt, die Stasi aus dem Haus gejagt. Die Besetzer sind geblieben, mit ihrer Ausstellung Stasi, Macht und Banalität, mit einer Unzahl von Dokumenten und Zeugnissen der Macht des Ministeriums für Staatssicherheit. Überwachungskameras, Einweggläser mit Geruchsproben, Waffen, Schminkutensilien zur Tarnung, Geräte zum Öffnen und Schließen von Briefen. Leiter und Gesicht des Museums ist Tobias Holletzer.
Wir stehen natürlich als Gedenkstätte-Museum am authentischen Ort dafür, dass wir darstellen wollen, wie hat Staatssicherheit funktioniert, wie hat DDR funktioniert, wie fühlt sich das an, in einer kommunistischen Diktatur leben zu müssen.
Die Ausstellung spiegelt das Erstaunen der Aufdecker von 1989 und steht seit 30 Jahren nahezu unverändert. Der Trägerverein Bürgerkomitee Leipzig will, dass das auch so bleibt. Es gäbe genügend Museen mit modernerer Ausrichtung zum Thema, meint Holletzer. Über 130.000 Besucher pro Jahr und positive Rückmeldungen gäben ihnen recht. Daran regt sich seit Jahren Kritik in der Stadt Leipzig, aber auch in der nationalen Gedenkstättenlandschaft. Etwa von Jochen Voigt, der Erfurter Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße ein modernes Gesicht gegeben hat. Über die Runde Ecke in Leipzig urteilt er:
Aus meiner Sicht zeigt eine Heimatstube der Revolution vor, ein Sammelsurium von Zetteln ohne Kontext und ohne Hilfestellung. Und das ist so traurig, weil das Thema so groß ist und so spannend und da so viele Geschichten zu erzählen wären, die hier leider einfach nicht erzählt werden.
Man gehe heute davon aus, dass eine Ausstellung etwa alle 10 bis 12 Jahre neu gestaltet werden müsse, um auf neue Generationen eingehen, wissenschaftliche Erkenntnisse einarbeiten zu können. Und selbst eine laufende Ausstellung benötige regelmäßig Auffrischungen, so Voigt.
Es gibt da so diesen Spruch innerhalb der Aufarbeitungslandschaft, wie wird es der Kollege Holletzer machen, eine Intervention, eine Neuerung in die Ausstellung einführen. Na, der geht rum und hebt den Zettel, der runtergefallen ist, auf und klebt mit Prittstift wieder an die Wand. Das ist die Art, wie es der Kollege in der runden Ecke betreibt. Und das ist schade, weil vielen Menschen einfach der Kern dieser sensationellen Geschichte entgeht, dass in der friedlichen Revolution Menschen in Ostdeutschland ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen haben. Das geht unter, wenn du einfach hektografierte Zettel aufhängst.
Der Historiker und erfahrene Ausstellungsmacher Rainer Eckert, der im Auftrag der Stadt Leipzig ein Gutachten erstellt hat, kommt außerdem zu dem Schluss, dass die Objekte ungeschützt seien und dass dringend ein wissenschaftlicher Beirat für einen Blick von außen eingerichtet werden müsse. Aber in der Stadt Leipzig habe sich lange nichts gerührt, auch aus innerdeutscher Rücksichtnahme.
Da hat mich die Stadt Leipzig, speziell der Oberbürgermeister, da auch im Regen stehen lassen. Da war immer der Punkt gewesen, dass der Oberbürgermeister aus dem Westen stammt und Holletzer und andere gesagt haben, wir sind die Inkarnation der Revolution. Und er wollte nicht diesen Konflikt, denke ich, auf sich nehmen, als Zugereister sich mit den Vertretern der Revolution anzulegen.
Inzwischen verlangt die Stadt Leipzig mehr wissenschaftlichen Sachverstand und eine offene Diskussion über die Zukunft der Ausstellung und hat ihre Fördergelder gekürzt. Der Verein streitet dagegen vor Gericht. Hollitzer verbittet sich eine inhaltliche Einmischung der Stadt, auch über den Umweg eines Beirates.
Wir sind aktiv dabei, einen wissenschaftlichen Beirat zu suchen und zu benennen. Dass die Stadt allerdings die Benennung bestimmen will und am Ende Empfänger der Protokolle sein will, das sind Punkte, wo wir sagen, das geht einfach zu weit.
10 Leipziger Bürger, unter ihnen bekannte DDR-Bürgerrechtler, haben nun versucht, in den Verein aufgenommen zu werden, um von innen Änderungen zu ermöglichen. Nach 16 Monaten Wartezeit wurden sie alle abgelehnt. Begründung: Sie kämen alle aus dem grünen Spektrum und man wolle eine politische Einflussnahme vermeiden. Nur 4 von ihnen seien Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen, widerspricht Gisela Kallenbach, die mit ihrer Biografie für Opposition in der DDR steht. In einem offenen Brief protestiert sie mit anderen nicht im Verein Aufgenommenen gegen so wörtlich Arroganz, Abschottung und autoritäre Strukturen und Abwehrreflexe, die dem Gemeinwohl widersprechen. Der Historiker und genaue Kenner der DDR-Aufarbeitungsszene Ilko Sascha Kowalczuk erkennt auch allgemeine Muster in dem Leipziger Fall der runden Ecke.
Bei Kämpfen um die Geschichte geht es immer um die Gegenwart und immer um die Zukunft. Und das spiegelt sich dann halt in diesen Debatten auch wieder, weil es darum geht, mit welchen Ansprüchen man in der Gegenwart und in der Zukunft etwas mitgestalten will.
Die Gedenkstätte Runde Ecke in Leipzig, ein Gegenstand des Streits auch um die historische Deutungshoheit über die Revolution von 1989. In den Kulturnachrichten mit Susanne Lurwig geht es noch einmal um das, was die Revolte im Washingtoner Kapitol hinterlassen hat, jede Menge Schäden nämlich.
Genau, nach einer ersten Bestandsaufnahme haben die Randalierer nämlich doch einige der ausgestellten Kunstwerke beschädigt. Die ehemalige Kuratorin der Kapitolsammlung, Barbara Wolanin, zeigte sich in einem Gespräch mit der New York Times entsetzt. Sie habe stundenlang paralysiert vor dem Fernseher verfolgt, wie die wild gewordene Menge durch das ehrwürdige Gebäude getobt sei und vor allem Angst um die wichtigen Gemälde von John Turnbull gehabt und auch große Sorge, dass jemand die Büste von Martin Luther King vom Sockel holen könnte. Dies ist zum Glück nicht passiert. Dennoch ist eine Marmorbüste beschmiert worden. Jemand hat sich ein gerahmtes Foto des Dalai Lama in den Rucksack gestopft. Ein weiterer eine chinesische Schriftrolle von der Wand gerissen. Außerdem wurden beim Aufräumen ein leerer Rahmen auf dem Boden gefunden. Das Bild fehlt. Wolanin sagte der Zeitung, sie sei vor allem erschüttert, wie respektlos sich die Menschen gegenüber der Kunst verhalten hätten. Auch die Kunstwelt insgesamt zeigt sich entsetzt und macht ihrem Unmut unter anderem auf Instagram Luft. Ai Weiwei kommentierte den Sturm des Gebäudes lakonisch mit Reality Show. Der Kurator und derzeitige Direktor des Museum für zeitgenössische Kunst in Los Angeles, Klaus Biesenbach, rief seine Follower auf, die Fotos, die der Mob gepostet hatte, zu kommentieren. Von langweiliger Unterhaltung über mangelnde Intelligenz führt zu mangelndem Respekt bis hin zu einem schlichten Ekelhaft ist dort alles zu lesen. Nur Donald Trump dürfte Schwierigkeiten haben, diese Posts zu verfolgen, ist er doch nach wie vor bei den sozialen Medien gesperrt. Gesperrt bzw. schlicht geschlossen ist nach wie vor die große Andy Warhol-Ausstellung im Kölner Museum Ludwig. Eigentlich sollte sie schon im Oktober starten, doch der Eröffnungstermin musste wegen der Pandemie immer wieder verschoben werden. Die Ausstellung Andy Warhol Now mit über 100 Werken zeichnet ein in Teilen neues Bild des bedeutendsten Pop-Art-Künstlers. Schwerpunkte sind seine Homosexualität, sein Migrationshintergrund und seine Religiosität. Jetzt hoffen die Verantwortlichen in Köln auf einen Start im Februar und wollen dann mit längeren Öffnungszeiten alles wieder aufholen. Die Ausstellung, die eine Gemeinschaftsproduktion mit der Tate Modern ist, wird danach auch nach Kanada und in die USA gehen. Noch eine traurige Meldung zum Schluss. Der US-Journalist Neil Sheehan ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das meldete sein ehemaliger Arbeitgeber, die New York Times. Dort hatte Sheehan auch 1971 einen Teil der geheimen Pentagon-Papiere veröffentlicht, die bewiesen, dass die US-Regierung ihren Eintritt in den Vietnamkrieg schon lange vor dem eigentlichen Eingreifen geplant hatte. 2017 verfilmte Steven Spielberg die Geschichte unter dem Titel »Die Verlegerin« und für sein Sachbuch über den Vietnamkrieg »A Bright Shine Lie« wurde Sheehan 1989 mit dem Pulitzer-Preis geehrt. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Susanne Lurwig, vielen Dank. Die Erstürmung des Kapitols ist gleich auch Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Außerdem der Impfstoffeinkauf der EU. Mein Name ist Jörg Biesler. Vielen Dank fürs Zuhören.